Okay, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag heute Nachmittag in diesem Track. Axel und Ralf, die werden ein bisschen was erzählen über Projektautomatisierung am Beispiel von dem Projekt. Ich denke, was sie speziell erzählen werden, werden sie auch selber erzählen. Und ich spare mir jetzt weitere Einleitungen. Viel Spaß.
Ja. Lustigen Effekt hier. Okay, wir möchten etwas dazu erzählen, wie man Projektautomatisierung macht, speziell testen beim Embedded-Projekt, was sich jetzt vor allem dadurch auszeichnet, dass es auf recht vielen verschiedenen Plattformen läuft und so, dass der Test, dass der Aufbau zum Test unter Umständen problematisch werden könnte und wie das mit Jenkins und anderen Tools gelöst worden ist. Ich glaube, jetzt habe ich die Einleitung von mir genommen. Kurz ein Wort zum Projekt selber. Miracoli ist eine Open-Source-Bibliothek für Atmel 802.15 Transceiver, also für Zigbee und seine Freunde. Und das läuft auf vielen dieser kleinen AVR-Controller. Kann der Axel im Zweifel auch mehr dazu erzählen. Der kann die alle aufzählen, auf denen das läuft. Also, und es stellt eben Libraries und Beispiele und Anwendungen für eine ganze Reihe Boards zur Verfügung. Da kann man sich vorstellen, wenn man jetzt, wie es hier dran steht, ich hoffe, es steht hier dran, ja, 80 verschiedene Boards zur Verfügung hat, dann ist der Testaufwand sicherzustellen, dass das, dass das auch funktioniert, ist, sagen wir mal, ist erheblich. Genau, da hat man dann so eine Boardhäufchen, und wenn die 15.000 Zeilen alle noch gehen sollen oder wenn wir das sicherstellen will, müssten die eigentlich alle mal angeschlossen werden und geflasht werden, und man möchte dann Testcases laufen lassen, ob die noch gehen. Von Hand macht das niemand. Und andererseits möchte man ja nicht das an den Nutzer ausliefern und der Nutzer lässt es auf irgendeinem dieser Boards laufen und es geht ihm einfach nicht. Das ist auch die Frage der Reputation des Projekts, ob man dann sagen kann, ja, die testen das mit 3% und der Rest funktioniert sowieso nicht. Oder ob man eben doch recht gut sicherstellen kann, dass es geht. Manuell wäre das zu aufwendig und, naja, auch fehleranfällig. Die vier Tests müssen ja schließlich wiederholbar sein. Man muss sich sicher sein, dass auf allen Boards auch die gleichen Tests gelaufen sind. Ein anderer Aspekt ist die Resultate der Tests. Die möchte man ja zentral erfasst haben. Nicht jeder hat alle Boards und Fehler treten möglicherweise an einer Stelle auf. Bei einem der Entwickler wird die anderen Entwickler das sehen sollen, daher die Testresultate sollten an zentraler Stelle zur Verfügung stehen. Kurz ein Wort zum Entwicklungsprozess. Praktisch ist es ja so, das werden viele so kennen, dass man Features auf einem Development Branch entwickelt, Feature Branch, Development Branch, wie man das auch immer genau aufgesetzt hat, und wenn man mit dem Feature fertig ist, dass das zur Mainline gemerged wird und in dem Zusammenhang ein gewisser grundsätzlicher Test stattfinden sollte. In welchem Umfang der hat, hängt oft davon ab, wie lange es dauert, die Tests laufen zu lassen. Aber zumindest ist doch ein Test, der eine gewisse Zeit braucht und der einen gewissen Umfang haben kann an der Stelle laufen. Entweder hat man einen Mainline-Kurator, der das überwacht, dass die Mainline in Ordnung ist, der müsste dann eben Zugriff auf die ganzen Boards haben, oder die Entwickler haben Testreports zu präsentieren, dass die Tests gelaufen sind. Beides wird hier im Grunde genommen unterstützt, zeigen wir dann noch wie. Und dann besteht ja, das Release besteht ja aus einer ganzen Reihe Pakete, da zeige ich gleich noch was. Und da ist auch ein Teil des Tests, ob diese Pakete alle da sind, ob die alle vollständig sind, ob nicht der Bildprozess kaputt ist und irgendwas nicht gebaut worden ist. Gut, welche Werkzeuge haben wir verwendet? Miracoli verwendet Sconce und zum Teil auch Make. Ich weiß nicht, ob Sconce bekannt ist. Ist praktisch ein Python-basiertes Build-Tool. Wer jetzt Make kennt, Sconce ist natürlich viel besser, aber es ist im Grunde genommen ganz ähnlich. Und außerdem wird die AVR-Toolchain verwendet und als Debug- und Flash-Werkzeuge der AVR-Dude und der GCF-Flasher. Na gut, und Python hatte ich schon und Doxygen für Dokumentation. Und natürlich, was hier im Titel des Vortrags schon war, Jenkins für die ganze Testorganisation. Gut. Das Wort zum Bildsystem. Sconce ist leistungsfähig, ist auch plattformübergreifend, wie viele Dinge, die in Python getan worden sind. Es kann automatisch Abhängigkeiten erzeugen. Und außerdem werden Ini-Files verwendet, also Dinge, die man in Python ganz leicht lesen kann, mit denen Boards und Applikationen und auch Packages konfiguriert werden. Zeige ich dann gleich noch ein paar Beispiele. Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Paketen und ähnliches, die werden in diesen Ini-Files dokumentiert und konfiguriert vielmehr. Und die Kompilation und auch das Zusammenstellen von verschiedenen Deliverables findet über diese Ini-Files statt. Gut, schauen wir mal in so ein Ini-File. Da hatten wir den ersten. Das ist der Laserpointer. Also im ersten wird jetzt für ein Raspi, das ist ein Zusatzboard für ein Raspberry Pi, was ein Zigbee-Interface hat, wird konfiguriert, dass das Raspi-Board diese Features provided. Das bedeutet auch, dass entsprechender Source-Code gebraucht wird. Wenn man jetzt sagt, ich möchte ein Raspi laufen lassen und ich möchte einen Sniffer haben, braucht der Sniffer diese Features, da kann man es vergleichen. Wenn hier was fehlt, kann man damit keinen Sniffer bauen. Und dann werden verschiedene Packages konfiguriert. Das sind wohl die Packages, die Sniffer unterstützen, ja, ne?
Das ist ja, genau.
Genau, ne? Und dann gibt es noch eine Setup-Konfigurationsdatei, in der eingestellt wird, dass verschiedene dieser Features liegen auf einem bestimmten Device. Diese Einstellungen für das entsprechende Board hier von Raspi hier oben, die sind dann hier unter Setup-Config drin. Das ist alles im Projekt drin, man kann also praktisch sagen, ich möchte ein Raspi bauen, ich möchte Sniffer dazu haben und da bekommt man die beiden Dinge. Okay. Gut, die Board-Konfiguration enthält jetzt nicht so viele Überraschungen. Die enthält hardware-spezifische Include-Dateien, welche CPU verwendet wird, das ist im Quelltext wichtig, weil die ja natürlich alle unterschiedlich sind. Und Konfiguration der CPU und ja, wieder was es provided und welche Sensors. Gut, das haben wir hier. Hier sieht man schon, das ist etwas, was dann von Sconce gelesen wird. Also in Ini-Files werden alle von Sconce gelesen, aber hier wird das sichtbar, dass in mir die verschiedenen Quelltext-Files drin sind, aus denen dann das Sniffer gebaut wird. Dieses Requires und Excludes und sowas dient wieder dazu, die Abhängigkeiten herzustellen. Gut. Das gleiche im Grunde genommen hier. Ne?
Das ist das Layout von dem ZIP-Package, was man dann also generieren will. Also man will alle Hex-Files entsprechender Art und Weise im ZIP-File haben und die entsprechende das Install-Bin-Directory soll das Directory-Firmware umgenannt werden im ZIP-Paket.
Gut, dann nicht. Ups, einen habe ich noch. So. Das ist Setup-Konfiguration, um die Boards zu testen. Wir werden eben die verschiedenen die Hardware-Schnittstelle und für das jeweilige Board und auch hier das Kommando, wie dieses Board geflasht wird. Da sieht man hier, der Raspi wird im GCF-Flasher geflasht, dem hier die Firmware begeben wird. Es gibt so eine Placeholders und ein anderes Board, hier das Radio Faro, wird eben mit diesem AVR-Dude geflasht. Und da sich das ja, da das auch fehleranfällig wäre, wenn das jeder mal eintippt und das möglicherweise gar nicht jeder weiß, ist es doch recht praktisch, wenn man das gleich in Konfigurationsdateien hinterlegt hat. Das ist auch etwas, was der Jenkins später verwendet, um die Tests laufen zu lassen. So, gut, Tests. Wie müssen Tests sein? Zuverlässig, einfach ausführbar. Die sollten auch sich in klaren Fehlermeldungen äußern. Solche Sachen hier, die man manchmal hat. 200 Zeilen Stack drehen, am Ende steht doch bloß der Fall nicht found. Ein bisschen deutlicher dürfte das manchmal werden. Man möchte die Tests natürlich gerne aus einer Testsuite laufen lassen. Wenn aber jetzt jemand weiß, hat gerade, was weiß ich, Board für ein Raspi geschrieben, dann möchte ich da nur die Tests für den Respi laufen lassen und nicht für allen möglichen anderen Kram, an dem möglicherweise jemand anders arbeitet. Daher auch einen interaktiven Mode müssen Sie unbedingt unterstützen, wo man nur die Tests laufen lassen kann, den man Interesse hat. Und ja, das hatte ich schon, Continuous Integration, und die Ergebnisse müssen natürlich gespeichert werden. Dazu wird PyTest verwendet. Und zu PyTest, da muss der Axel jetzt was erzählen.
Wir haben also jetzt ein Framework gesucht, mit dem man leicht die entsprechenden Tests aufsetzen kann und man entsprechend einfach auch den entsprechenden Testcode halten kann. PyTest.org ist ein relativ schon älteres Projekt, also auch stabil. Der Vorteil ist, dass man die Tests ganz einfach in Python beschreiben kann. Also man muss nicht viel, also die Tests sehen dann sehr einfach geschrieben aus und sind leicht zu verstehen. Das heißt, da komme ich da noch auf ein Beispiel zu. Man kann den Test, ob irgendwas funktioniert hat oder nicht, sehr einfach mit den Standard-Python-Assert-Statements darstellen. Und ein weiterer guter Vorteil ist, dass es sehr aussagekräftige Assert-Reports gibt, mit denen man dann recht leicht Fehler auffinden kann, entsprechend an den Stellen und rausbekommen kann, warum etwas gerade nicht funktioniert. Weil nur ein Test, der schief geht, ist ja eigentlich interessant. Alle anderen sind an der Stelle uninteressant. Ferner werden in dem Directory Regression alle Tests entsprechend automatisch in den Files gesucht und als Testsuite zusammengefasst. Und man kann mit entsprechenden Fixtures Parameter in das Testframework einschieben. Was auch hilfreich ist, dass man, weil man testet ja Hardware, die entsprechenden Antworten von der Hardware mit einfachen Print-Statements in dem Testcode darstellen kann. Hier ist mal ein einfacher Testcase, wie er aussieht. Man hat, also Import PyTest gehört dazu. Hier hat man so eine sogenannte Test-Fixture. Das ist jetzt wirklich ein Nonsens-Testcase, aber einfach mal, um die Bausteine von einem PyTest-Suite zu zeigen. Es wird also als Fixture deklariert und man sieht, Answer Ultimate Question kommt hier als Parameter wieder. Das heißt, jeder Test oder der Testcase an sich hat hier diese Test-Fixture Answer Ultimate Question. Man sieht schon, man kann damit jetzt in den Testcase entsprechende Konfigurationsdaten hineinreichen, die dynamisch sind jetzt pro Setup. Also an welcher Schnittstelle hängt mein Board etc. Und der eigentliche Test ist jetzt, wir prüfen, ob diese Variable 42 ist und würden dann entsprechend sehen. Wenn wir den Test laufen lassen, dass der Test fehlschlägt. Und das Schöne ist daran, dass man hier im Prinzip an der Stelle eine komplette Ausschrift des eigentlichen Testcases hat. Und was mir sehr gut gefallen ist, hat, dass man hier einfach das Assert-Statement einmal im Klartext sieht und hinterher noch entsprechend die aufgelösten Variablen, sodass man genau weiß, an der Stelle PyTest hat, Answer Ultimate Question hat jetzt den falschen Wert. Das macht sich natürlich günstig beim Debuggen. Okay. Jetzt sammeln sich oder sollten sich ansammeln eine ganze Menge automatischer Tests, die in solchen Python-Skripten gesammelt werden. Und es ist natürlich günstig, dass jetzt auf einem Jenkins-Server, Jenkins ist ein Continuous Build and Integration Framework in Java, laufen, also dass diese Tests automatisch laufen gelassen werden kann, man sich entsprechend die Ergebnisse dann hinterher anschauen kann, ob alles noch in Ordnung ist oder ob irgendwas fehlgeschlagen ist an Tests. Man sieht hier, wir haben zwei Jobs. Der erste ist Build Raspi. Das heißt, dort wird einfach nur der Quelltext einmal durchkompiliert von der entsprechenden Testaufgabe. Und im zweiten Schritt gibt es den Job Test Raspi. dort wird entsprechend dann die Software auf den, also das entstehende Firmware-Image auf den entsprechenden Boards geflasht und entsprechende Tests durchgeführt, die sicherstellen, dass die Firmware noch funktioniert. So, wir haben also Jenkins als Continuous Build and Integration Server und wir haben ja eingangs in dem Bild schon gesehen, dass man eine ganze Menge verschiedene kleine Boards hat und die müssen alle angeschlossen werden. Da hat man überall dann USB-Kabel und noch ein JTAG-Kabel und noch ein JTAG-Debugger und das bringt also für Bastelzwecke ziemlich viel Unordnung auf den Schreibtisch. Und da haben wir überlegt, das wäre sinnvoll, wenn jeder von den Entwicklern nur ein paar Boards permanent angeschlossen hat, in sogenannten Jenkins Slaves, also in abgesetzten Jenkins Knoten, hier an der Stelle des Raspberry Pi. Und dass der Haupt-Jenkins Server oder ein lokaler Jenkins Server des Benutzers einfach auf diese Slaves zugreifen kann und die entsprechenden Testaktionen drauf ausführen kann. Wir sehen hier im Prinzip nochmal das Setup. Im Prinzip, wir haben einmal die Boards über USB angesteckt oder über serielle Schnittstelle. Dort können wir also die Kommunikation über die serielle Schnittstelle prüfen. Und können wir auch die Funk, wenn wir mehrere Boards anschließen, entsprechende Funktionalitäten, also die eigentliche Transceiver-Funktionalität überprüfen. Um den Jenkins laufen zu lassen, braucht man ein paar Plugins. Miracoli läuft mit Mercurial als Revision Control System und man müsste jetzt für Jenkins das Mercurial Plugin installieren, um über Jenkins entsprechend den Source Code auschecken zu können. Ferner brauchen wir das Credentials Plugin. Das stellt sicher, dass man auf die angeschlossenen Slaves über SSH zugreifen kann. Und zusätzlich brauchen wir noch das Artifact Deployer Plugin. Die Artefakte, das sind während des Bildprozesses gezippte Dateien. Also in diesem Falle konkret, wenn ich jetzt irgendwelche Hex-Files testen will, dann werden die Ergebnisse des Bildprozesses in einem ZIP-File zusammengefasst und das kann dann auf den entsprechenden Slave transferiert werden und dort ausgepackt, geflasht und entsprechend geprüft werden. Und weiterhin brauchen wir dann noch das JUnit XML Report Handling, also das Plugin. Das heißt, dort werden alle fehlgeschlagenen Tests aus PyTest. PyTest unterstützt JUnit XML mit einer Kommandozeilenoption, werden die entsprechenden fehlgeschlagenen Tests oder auch die Erfolge in einem File zusammengefasst, sodass Jenkins diese Ergebnisse dann wieder anzeigen kann. Wir kommen auf den Jenkins Slave. Also man hat ein verteiltes Setup an mehreren Orten, hatte ich schon beschrieben. Und die Entwickler stellen unterschiedliche Hardware bereit, auf die dann andere Entwickler zugreifen können, darauf testen können. Um den Test-Slave permanent online zu halten, ist es natürlich von Vorteil, wenn der Slave an sich oder dieser Rechner sehr stromsparend arbeitet. Das heißt, dass man nicht so hohe Betriebskosten hat. Ist ja ein Hobbyprojekt und da soll niemand über Gebühr Geld reinstecken, um einfach so einen Dienst da bereitzustellen. Eine weitere Anforderung ist, dass der Test-Slave als per SSH erreichbar ist. Dazu müsste man dann DynDNS einrichten, entsprechend. Slaves können natürlich nicht nur für dieses spezielle Setup des verteilten Hardware-Testens verwendet werden, sondern man kann auch andere Aufgaben auf Slaves auslagern. Also zum Beispiel, wenn man einen Windows-Slave hat, könnte man dort überprüfen, ob das Miracoli-Projekt dann halt auch unter Windows baut, entsprechend. Als Test-Hardware haben wir das Raspberry Pi aus Arcon mit einem Funkzusatzmodul
der Firma Dresden Electronics, dem sogenannten RASP-B. Dort ist ein 802.15.4 Transceiver mit einem Controller als Single-Chip-Lösung drauf. Das Interface erfolgt hier über diese 12-polige Steckerleiste und dort sind ein paar I/O-Leitungen drauf, also die Reset-Leitung und der UART. Und glaube ich noch ein Custom-I/O. Im Prinzip würde auch ein einzelnes Raspberry Pi reichen. Es hat alles, was man braucht. Es hat einen USB-Anschluss, es hat einen Netzwerkanschluss und es läuft Linux drauf. Also damit haben wir dann nativ schon erstmal die SSH verfügbar. Eine weitere schöne Eigenschaft ist, dass das komplette Setup jetzt, so wie es im normalen Betrieb oder im Stand, ungefähr 6,5 Watt Standby braucht. Und wenn man das mal hochrechnet, kommt man auf Betriebskosten von ungefähr 14, 15 Euro im Jahr, was eigentlich vertretbar ist. So, das RASP-B-Modul hat diesen Atmega 256 RFR2 drauf. Und es soll dann eigentlich als, dieses RASP-B könnte als zentrale Gegenstelle für alle Tests dann Verwendung finden. Das heißt, dass ich, wenn ich Funkfunktionalität prüfe, ich habe dort immer meinen UART dran, dass ich von den Boards, die getestet werden, Rahmen sende und prüfen kann, ob diese Rahmen empfangen wurden, etc. Das RASP-B an sich kann über einen seriellen Bootloader geflasht werden. Es ist kein Standard-Bootloader jetzt wie bei den anderen AVRs, sondern ein proprietärer von Firma Dresden Elektronik. Aber da gibt es ein Binary dafür, was auf Raspien läuft. Falls jemand Interesse hat, ich habe von Dresden Elektronik noch ein paar Gutscheine, da gibt es das Raspi jetzt auf einer rabattierten Aktion. Wer da Interesse dran hat, kann sich dann nach dem Vortrag gerne nochmal melden. Habe ich jetzt noch was vergessen? Nein. Wir kommen zum spannenden Teil, zur Live-Demonstration. Hier habe ich einmal zu Hause aufgebaut, wie so ein Testset aber aussehen könnte. Im Prinzip, man hat hier das Raspberry Pi. Man sieht hier das Raspberry-Modul. Entsprechend über USB-Hub sind weitere Devices unter Test angeschlossen. Dieses Board ist der AVR-Tracken. Das ist ein JTAG-Debugger und die beiden Boards sind hier über eine JTAG-Chain angeschlossen, sodass man einzeln die entsprechenden Boards flashen und testen kann. Das erste, was ich zeigen möchte, ist ein lokales USB-Setup. Das habe ich hier angeschlossen, das habe ich mal mitgebracht. Das ist im Prinzip das gleiche, kann aber normal an USB angeschlossen werden. Dort habe ich hier ein Tracken drin, ein älteres Meshbean-Board und ein USB-Hub. Fertig. Jetzt müssen wir.
Ist das umstecken oder was?
Stecken wir mal kurz um. Ich hoffe, mal schauen, was jetzt passiert. Aber so. Was habe ich hier? Warte mal. Was habe ich denn jetzt hier irgendwie? Das kommt irgendwie, das ist zu groß, ne? Irgendwie. Das ist irgendwie der falsche Bildschirm. Ralf, weißt du, wie man das jetzt hier rüberkriegt? Das ist genau das, was ich jetzt nicht wollte. Ich weiß nicht. Also,
was willst du machen?
Das Terminal würde ich jetzt auf dem Beamer sehen wollen. Schau mal, warte mal. Jetzt.
Danke.
Jetzt brauchen wir bloß noch die Großmachttaste. Ist wieder weg, oder was? Ist immer wieder spannend. Wie geht denn das?
Du bist im Hintergrund.
Okay.
Nee, du
musst
dich mal umdrehen.
Warte mal,
Willst du machen?
Nein, ich will eigentlich das Ding haben, genau. Okay. So, dann hoffe ich, dass die History noch da hat. Genau. Also wir haben erstmal hier eine kleine Applikation, die heißt, ich zeige erstmal im Terminal-Programm. Nicht ganz richtig. Das ist im Prinzip eine ganz einfache Applikation, die testet nur, ob der Joghurt funktioniert. Entsprechend, ich kann hier irgendwas eingeben. Also das ist jetzt auf dem, ich habe es schon mal vorgeflasht, das ist jetzt auf diesem Device under Test, also auf dem Meshbean-Board drauf. Und entsprechend zählt dort ein Zähler hoch, es wird ein Prompt ausgegeben, entsprechend weitere Daten werden ausgegeben. Jetzt gibt es einen entsprechenden Testcase. Zeigt mal hier nochmal den entsprechenden Testcase in Python. Also ich habe, warte mal. Im Wesentlichen eine Setup-Funktion, die prüft, ob das Device geflasht wird oder die sicherstellt, dass das Device geflasht ist. Nun dauert das Flashen ja über, also teilweise recht lange, also es wird dort entsprechend auch noch gecached, ob gerade die aktuelle Applikation schon auf dem entsprechenden Board vorhanden ist oder nicht. Das heißt, man muss dann nicht ein zweites Mal flashen. Ferner wird sichergestellt, dass die serielle Schnittstelle geöffnet wird und es wird erstmal der komplette Input von der Schnittstelle, der dort eventuell noch im Puffer liegt oder so, erstmal ausgelesen. Der erste Test handelt davon, zu prüfen, ob überhaupt erstmal ein Prompt vorhanden ist. Also ich schicke nur ein Enter und erwarte als Antwort Zeilenumbruch Miracoli. Der zweite Test prüft, ob die Zahl, die in dem Prompt in eckigen Klammern steht, inkrementiert wird. Und der dritte Test, der jetzt hier nicht zu sehen ist, prüft, ob die Daten, die über die serielle Schnittstelle gesendet werden, wieder zurückgelesen werden können. Oder ob dort irgendwie, man würde jetzt, also wenn die Baudrate beim Kompilieren schiefgegangen ist, etc., würde man dort sofort feststellen, dass diese Applikation momentan kaputt ist. So, wenn wir den Test laufen lassen. Also wir haben natürlich noch hier die Setup-Config, die hatten wir vor uns schon mal kurz gesehen. Das ist die andere. Hatten vor uns schon einen kurzen Blick drauf geworfen. Dort steht jetzt lediglich drin, dass das Device an der Test an der Schnittstelle TTY USB 0 angeschlossen ist, dass sich es um ein Board vom Typ WDBO 1281 handelt. Und hier ist der entsprechende Zauberspruch, mit dem man verifizieren kann, ob die Software bereits mit Verify, ob die schon im Controller schon geflasht ist. Und falls die noch nicht geflasht ist, dann hat man ein entsprechendes Programmierkommando. Wenn man diesen Test jetzt ausführt, interaktiv, gebe ich jetzt den Namen des Testfiles an oder wenn ich keinen angebe, wird das komplette Verzeichnis abgesucht nach allen verfügbaren Tests dafür. Und ich gebe die Konfigurationsdatei an. Implizit sind bereits vorkonfiguriert die Bildkonfiguration. In der Bildkonfiguration steht ja die Baudrate. Und dann können wir den Test eigentlich mal laufen lassen. So, man sieht jetzt mit dem Prompt, dass gerade geflasht wird oder beziehungsweise erstmal verifiziert wurde, weil ich hatte die Applikation ja schon drauf geflasht. Der erste Test ist also gepasst. Das war Test 01, Test 02 und Test 03 gehen auch, funktionieren auch. Man kann sich jetzt natürlich auch, wenn man das genauer sehen will, nochmal den Output interaktiv anschauen, indem man mit minus S angibt, dass man auch die Standard-Out sehen möchte. Machen wir das Ganze nochmal. Und hier sieht man jetzt eben die Ausschrift von AuthAttitude, dass der dort eine Verifikation macht und entsprechende Testausschriften noch, die dann manchmal ganz hilfreich sind, dass man sieht, warum irgendwas nicht klappt oder so. Gut, das wäre also der interaktive Teil, der jetzt lokal läuft. Und ich würde nochmal das Kabel zurück.
Bisschen machen.
Das Remote Setup zeigen.
Ja, mach ich gleich.
Okay. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zur Testphilosophie. Es hat sich generell bewährt, dass man Tests immer sehr zeitig fehlschlagen lässt, dass man also möglichst bald, also nachdem ein Fehler aufgetreten ist, ein Assert schmeißt, damit man nicht erst irgendeine Fehlermeldung weit verschleppt und dann komplizierte Fehlermeldung bekommt, die man eigentlich, wo die Kernursache eigentlich deutlich weiter in der Zukunft liegt. Also drum ist dieser ganze Testcode auch sehr stark mit Asserts gespickt. Ist das Boot überhaupt verfügbar? Ist es angelegt? Sind die Konfigurationsdateien da? Wenn eine fehlt, dann wird es schwierig. Oder dann wird sofort ein Assert geworfen. Man hat entsprechend die Fehlermeldung dann. Den wollte ich zeigen, genau. Gut. Ja, wir haben also jetzt, warte mal, tu mich.
Kannst du mal
Ja, da habe ich jetzt nicht die richtige Feinmotorik gerade. Okay. Wir haben jetzt also hier im Prinzip mal drei entsprechende Jobs aufgesetzt. Build Raspi hatte ich schon mal gezeigt eingangs, das baut das ganze File und erzeugt es. Das können wir schon mal starten. Und entsprechend. Genau, gehen wir jetzt hier auf die Seite rein. Achso, Build Now. Wird entsprechend dann der Build-Prozess gestartet. Da läuft er. Und wir können hier der Konsole mal beim Output zugucken. Also es wird jetzt im Prinzip hier läuft das komplette Compile, der Compile-Vorgang. Und wurde erfolgreich beendet. Ein Browser-Back. Ja, eine Seite zurück. Ah, ich kann mich immer von oben durchklicken. Genau. So. Entsprechend hat dieser Job dann schon den nächsten eingestellt. Test Raspi, der wird wahrscheinlich fehlschlagen, weil wir es nicht angeschlossen haben, das lokale Raspberry Pi. Das wäre dann... Wieso ist denn der so grün? Erstaunlich, ne? Warte mal, der läuft jetzt. Nee, wir sind. Ach, der testet.
Genau.
Okay. Wir haben also remote ein Setup stehen, was außerhalb von Chemnitz jetzt hier Richtung Meißen irgendwo steht. Und auf dem haben wir uns jetzt per SSH eingeloggt und dort läuft jetzt der Test drauf. Vom vorherigen Bildprozess haben wir einen File, dort sind alle Hex-Files drin und sind auch die aktuellen Testcases drin, zusammengezippt. Und das wird jetzt remote ausgepackt. Und man sieht hier die entsprechenden Hex-Files und dann auch den Flash-Prozess. Dort wird also ein Raspi mit dem anderen Flash-Tool, also mit dem GCF-Flasher, geflasht. Und entsprechend die gleiche Testsuite, die jetzt eben auf dem lokalen Setup gelaufen ist, dort auf dem Remote Setup durchgeführt. Und entsprechend.
Das ist jetzt das Beispiel von anderen Entwicklern.
Wir hatten gerade vergessen, den da noch hier liegt anzuschließen, ansonsten wäre der Lokale gelaufen.
Man hat jetzt entsprechende Auswertungsmöglichkeiten im Jenkins. Das ist ja vielleicht hier mal ein interessanter Schritt, dass man, das könnten wir uns jetzt wieder, ja, man probiert zuerst mal, was das Plugin macht. Okay, also. Das ist das Chuck Norris Plugin.
Für den Fall, dass es jemand sieht.
Also. Okay, wir können jetzt schauen. Warte mal, Raspi, bin ich ein bisschen, warte mal. Bild Raspi. Bild Raspi. Entsprechend die. Wie sieht das jetzt anders aus? Na, ich dachte, na, ich finde jetzt den Link nicht, den ich jetzt hier. Achso. Man hat entsprechend aus dem Mercurial noch die entsprechenden Commit-Messages der letzten Builds und hat dann die Möglichkeit, anhand dieser Commit-Messages zu schauen, ab welchem Build das Ganze fehlschlägt. Okay, jetzt brauchte ich nochmal die Folien. Ich bin irgendwie, das kriege ich jetzt nicht hin. Okay, das war im Großen und Ganzen schon die Live-Demonstration. Wir haben das also gezeigt. Ich möchte noch eine kurze Danksagung anbringen. Das war zum einen mal Ingenieurbüro Thiele und Dietsch. Die haben auch einen großen Testserver oder ein Testsetup zur Verfügung gestellt mit zahlreichen Boards. Das heißt, dort kann man also jetzt auch testen. Mein Kollege Jörg Wünsch und auch Begleiter in dem Miracoli-Projekt möchte ich an der Stelle auch nochmal für die 6 Jahre Unterstützung und für das Hosten des Projekts danken und unserem Hardwarehersteller für die Bereitstellung entsprechender Testhardware. Ach, das ist der falsche Rechner. Okay. Genau. Haben wir da noch Zeit für ein paar Fragen, denke ich. Ja.
Ich habe eine Frage, die gar nicht so sehr auf das Jenkins bezieht, sondern auf das Python-Testing-Framework. Du hast ja gesagt, dass man ziemlich früh mal ein paar Assertion-Checks setzen sollte, dass man den Fehler nicht verschleppt. Kann ein Test-Case auf mehrere Assert-Statements enthalten?
Ja. Du kannst an jeder Stelle raus. Also man kann die Zwischenstände abfragen und sofort rausspringen. Insgesamt ist es gut, wenn man kurze Testcases schreibt, damit also dort nicht zu viele Logik drin ist, dass das einfach gerade durchgeht und leicht zu verstehen ist, wenn es also möglich ist an der Stelle. Okay.
Wie viele Tests sind denn jetzt angestrebt für das Projekt?
Bitte?
Wie viele Tests insgesamt so?
Ja, also im Prinzip eine so eine Testsuite für jede Binär-Applikation ist geplant, die auf unterschiedlichen Boards laufen soll. Und der Plan soll eigentlich sein, dass man diese Tests eigentlich während der Applikationsentwicklung dann schreibt. Also wir haben natürlich jetzt ein ganz schönes Backlog, weil wir das am Anfang einfach mal so betrieben haben und einfach programmiert haben, ohne, naja, im Prinzip lokal getestet und eingecheckt und geschaut. Und also zumindest pro Binärfile muss es einen so einen Testcase geben, entsprechend was dort zu testen ist. Also entsprechend, ja, man muss natürlich auch die Applikation dann testbar gestalten. Also gerade so Ausgaben über die serielle Schnittstelle, dass die auch gut parsbar sind oder so. Das sind die Punkte, ja. Dann gibt es neben den Binärfiles-Tests eigentlich noch die Tests des Paketierens. Das heißt, dort muss einmal das Paket komplett entpackt werden, mal durchkompiliert werden, was man bereitstellt. Bei dem Doku-Package muss man schauen, ob irgendwelche Linksbrocken sind, Doxygen-Warnungen und sowas. Also dort haben wir noch ein bisschen was vor uns, aber das wird sich so peu à peu, hoffe ich, entwickeln.